Um vier Ecken. Über Fotografie und alles, was damit zusammenhängt. Mit Miriam Slobinski und Alexander Hagmann.
Hallo Alex.
Hi Miriam. Lange nicht gesprochen.
Das stimmt, ja. Es ist ein wildes Jahr.
Es startet gut. Der Anfang. Ja, es startet gut.
Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also zum Beispiel, also beim Sport war ich dieses Jahr noch gar nicht. Die guten Vorsätze klappen null.
Ich war dieses Jahr auch noch nicht beim Sport, letztes Jahr aber auch nicht.
Ja, okay, dann hast du einen Vorlauf. Ja, so geht's mit dem guten Alltag und mit allem anderen. Aber ja, ansonsten hoffe ich, wir steigen wieder ein. Wir steigen ein in die Fotografie.
Das wurde auch Zeit. Wir haben schon Februar.
Ja.
Es warten natürlich alle schon ständig darauf, dass wir endlich wieder mit einer grandiosen Podcast-Folge
No pressure.
Das Jahr beginnen. Und das tun wir heute. Worüber möchtest du heute sprechen?
Über den sehr populär gewordenen Begriff Vernacular Photography.
Oha. Kannst du es einmal erklären? Was genau ist Vernacular und was ist genau Vernacular Photography?
Ja, gute Frage. Ich habe sie natürlich erwartet. Ist ein Sammelbegriff, kann man vielleicht erstmal vorab sagen. Vernacular Photography. Also wir sprechen da nicht von einem Genre wie Mode oder Hochzeitsfotografie, sondern eigentlich könnte man sagen, Vernacular ist ein Sammelbegriff, wo alles drunter fällt, vom Snapshot über private Familienfotos und Alben, also auch verschiedene Verwendungskontexte, eigentlich immer mit dem Dreh, dass es nicht explizit als Kunstwerk gedacht wurde oder eben als professioneller Ausdruck, als künstlerischer Ausdruck. Fast wie so Rohmaterial der Geschichte, wenn man will. Und,
schön gesagt.
Danke. Hat oft was, was assoziiert man damit im ersten Moment? Alltag, allgegenwärtig, beiläufig, privat, intim, spontan, günstig vielleicht auch. Also jeder kann es machen, deswegen scheint es auch überall zu sein. So, das wären so die ersten Anhaltspunkte zu Vernacular Photography. Aber was kommt dir denn in den Kopf?
Ja, ich dachte, also bis vor 3-4 Jahren war der Begriff überhaupt nicht in meinem Kopf. Der existierte nicht so richtig bei mir. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt da schon viel diskutiert wurde. Zumindest habe ich ihn noch nicht verstanden. Ich glaube, zum ersten Mal konkret im Fotografie-Kontext gehört habe ich den, da habe ich mit Boris Eldaxen, hab ich ja so Instagram-Talks eine Zeit lang gemacht für die DFA und ich glaube, da hatten wir die liebe Sophie, Charlotte Opitz einmal eingeladen und da war sie noch bei der Walter Collection und da gibt es auch extrem viel Vernacular Photography und da hörte ich zum ersten Mal, da erklärte sie das zum ersten Mal und vorher, also ich saß da so ein bisschen wie Ochs vorm Berg, Also ich wusste plötzlich ungefähr, was es ist, aber ich hatte den Begriff nicht so richtig parat. So, und dann habe ich kurz danach auch dann mal geguckt, okay, was kann das denn alles sein? Und bin dann aber auch selber darauf gestoßen, dass das gar nicht so explizit, dass es sich nur um Fotografie handelt, sondern dieses Vernacular ist wohl allgemein auch in der Sprache zum Beispiel. Ne? Es gibt ja auch Vernacular, kann ja auch Sprache sein, also Alltagssprache. Das, was ich hier mache. Dieses unakademische, das Alltagssprache. Und eben gibt es Vernacular Photography, also Alltagsfotografie.
Ja, im Deutschen haben wir da verschiedenste Begriffe für, oder? Alltagsfotografie, angewandte Fotografie, wenn man jetzt irgendwie, also Polizeifotos, Hochzeit.
Ist das schon Vernacular Photography?
Oder irgendwie Souvenirs fällt auch bei manchen unter Vernacular Photography. Ja, also Souvenirs? Also wenn du jetzt irgendwie Foto hast in deinem Portemonnaie oder in irgendwelchen, im Kettenanhänger oder so, das könnte auch ein Teil von Vernacular Photography und ihrer Anwendung sein. Also das ist wirklich total breit gefasst und du hast vollkommen recht. Also es gibt auch an sich, also man spricht auch von Vernacular Knowledge, also so Wissensformen des Alltags, da zählt dann aber auch zu sowas wie Gerüchte oder Aberglauben, also so, was man vielleicht im Deutschen oft unter diesem volkstümlichen Kunst, also Volkstum und Glauben und oder regionale Dinge, das kann da auch alles drunter fallen. Eigentlich ziemlich, ziemlich breit. Und was, Stichwort, wann ist das populär geworden, das habe ich mir nämlich nochmal, das hat mich auch interessiert, weil jetzt würde ich sagen, ist der Terminus ja schon bekannt.
Ja, total. Man
spricht total oft von Vernacular Photography anstelle von vielleicht, und tatsächlich ist der so um die, wenn man, ja, so roundabout, sagen wir mal, um die 2000er, also hat schon jetzt seine
20 mehr
als zwei Jahrzehnte auf dem Buckel. Und zwar verbindet man damit sehr stark immer den Kunsthistoriker Geoffrey Batchen, der ist der lehrt in Oxford, ist dort Professor für Kunstgeschichte, und der hat, also da gibt's auch, die verlinken wir dann, seine Publikation, der hat sich intensiv mit dem Begriff und auch mit dem, was man daraus alles schöpfen kann für Wissen aus dem vermeintlich, das hat, bringt er mal schnell an, aus dem vermeintlich Banalen, welchen Wert das hat. Das war, ist ja sozusagen die erste Klammer, die einem da ja auch in den Kopf kommt. Ne? Also wie sehr ist das so alltäglich, dass es uns ja tatsächlich literally egal ist oder zu nah dran ist. Und dann ja auch, Stichwort Arthur Walter, auch eigentlich immer die Frage ist, wird das denn gesammelt? Wer bewahrt denn sowas auf und wo wird es aufbewahrt? Und genau, und das wäre so ein bisschen so die um die 2000er, das heißt, der Begriff hat sich popularisiert, ist da in die Breite gegangen und jetzt sprechen wir total selbstverständlich davon irgendwie.
Ja, es gibt ja mittlerweile auch viele, ja, künstlerische Arbeiten kann man ja dann gar nicht sagen, aber es gibt sehr viele Sammlungen in Anführungszeichen, ich mache jetzt Anführungszeichen rum, oder Arbeiten, die irgendwie diesen Terminus Vernacular Photography nutzen, oder das nutzen, was man als Vernacular Photography bezeichnet, um daraus weiter Sachen zu arbeiten. Also die Idee dieses, dass es eventuell banal war, dadurch zu ändern, dass man sie kontextualisiert. Also das bekannteste dürfte das Anonymous Project sein von Lee Schulman. Oder Joachim Schmid. Ich weiß nicht, Other People's Photographs. Ist aber witzigerweise, glaube ich, sind aber Bilder nicht analog, also gesammelte Bilder von Flohmärkten oder ähnlichem, sondern sind, glaube ich, von digitalen Plattformen, also Flickr oder so damals noch gesammelt, zusammengesammelt, wo die ja so ein riesigen Flickr, ne, ist auch so eine Sache, du hast eine eigene Episode drüber machen.
Oh ja.
Das erste große, eigentlich war das ja das erste große internationale Sammelsurium für alle, die irgendwie Bilder veröffentlichen.
Absolut, also, ne, Flickr
quasi vor Instagram.
Ist jetzt schon fast historisch, oder? Also
ja,
man hat das hinter sich gelassen.
Total, Flickr
aber
ist
vielleicht
vorbei.
Aber vielleicht erfährt es ein Revival.
Na, das hofft man ja bei so vielen.
Ja, aber stimmt, du hast recht. Flickr ist, war so ein digitales Tausch oder überhaupt sehen.
Zeigen, so ein alles Mögliche. Jeder konnte seine Bilder zeigen. Ja, keine Ahnung, dann kam Tumblr. So what? Aber Tumblr übrigens auch, gab es auch. Es ist eigentlich verrückt, dass es diese Plattform nicht mehr so gut gibt, weil auch da ziemlich viel Vernacular Photography dann auch gezeigt wurde. Es gab auf Tumblr auch, glaube ich, Blogs, wie man sie dann ja nannte mal, auf denen hauptsächlich Vernacular Photography stattfand. Also sehr viele, also Tumblr war ja so, ich würde sagen, das letzte sauber oder teilweise kuratierte Internetplattform, von Einzelpersonen kuratiert. Das gibt's ja so auch nicht mehr. Also bei Instagram kann man es ja fast vergessen. Also einfach zu groß auch schon. Und wir beide haben schon mal, Achtung, Achtung, jemanden interviewt, der auch eine Arbeit, du erinnerst dich.
Natürlich.
Du erinnerst dich natürlich an die automobilen Frauen. Von Wolfgang Vollmer beziehungsweise und Bernd Dicke, der, Gott hab ihn selig, leider schon gestorben ist.
Erklär
mal kurz, was das war. Das war cool, oder?
Ja, das habe ich geliebt. Also die Folge könnt ihr natürlich immer noch hören, weil die Motive dann. Es ging um die Sammlung von Bernd Dicke, der sich auf vielfältigsten Flohmärkten und anderen Quellen umgetan hat und Bilder gesucht hat, quasi kuratiert hat nach Motiv oder nach dem Muster Frauen und Autos auf dem Bild, in dem Bild und unterschiedlichsten Konstellationen. Und das gesammelte Werk dann mit diesem Fokus hat dann Wolfgang Vollmer ausgestellt damals in Köln. Und da waren wir zu Gast, zu Besuch, aus dem traurigen Anlass, dass Bernd Dicke verstorben war und haben uns mit Wolfgang Vollmer über dieses kuratierte Sammelsurium aus Frauen und Autos unterhalten. Das war fantastisch.
Ja, auch eine fantastische Sammlung, ne?
Ja, ist dir noch was davon im Kopf geblieben? Also
ja, klar. Also ich weiß nicht, ob das Titelbild war. Es ging ja auch ganz oft darum, dass diese Autos präsentiert wurden und mit ihnen wurden dann immer diese Frauen da so hinstaffiert.
Ja.
Weißt du, wie so Gegenstände. So, ja, jetzt stell dich mal hier an das Auto. Also das ist das, was man da rein interpretiert. Guck mal, so weit ist es dann schon. Ne? Man hat eigentlich nur das Bild, keiner weiß. Vielleicht war das auch ihr Auto, who knows. Aber man, also aufgrund der zeitlichen Einordnung, das waren ja ganz oft Bilder aus den, was war das, 50er, 60er Jahren?
Ja, schon.
Ungefähr, kommt hin. In meiner Erinnerung so dann sogar ziemlich viel Schwarz-Weiß. Da waren aber auch Farbbilder dabei, ne? Ziemlich coole. Das Bild, was ich noch im Kopf habe, ist schwarz-weiß und die Frau lehnte so halb vorne an der Motorhaube und es war so, ich weiß auch nicht, das ist einfach hängen geblieben, dieses Bild. Und witzigerweise ist es total, ich bin mir ziemlich sicher, meine Erinnerung ist natürlich falsch. Es sieht garantiert anders aus, als ich das im Kopf habe. Aber es ist so, vielleicht vermische ich auch 200 gesehene Bilder und das wird dann so eins. Aber das ist so eine Form von Vernacular Photography, wo man gut dran ablesen kann, glaube ich. Was passiert, wenn man nach bestimmten Motiven sucht? Ich meine, Peter Piller hat das ja auch gemacht. Er hat es aber, glaube ich, hauptsächlich bei Zeitungsbildern gemacht und nicht mit Bildern von Flohmärkten. Und das, was Lee Schulman da macht mit dem Anonymous Project, der sucht, glaube ich, auf Flohmärkten hauptsächlich Dia-Material, weil das ist alles, glaube ich, Farbe und hat alles diese Dia-Farbigkeit, die ja auch so ein bisschen weg ist, die gibt's ja auch nicht mehr. Und der baut da fast schon eigene, teilweise Geschichten draus, beziehungsweise bringt halt Sachen in Zusammenhang, die niemals zusammengehörten, die einfach komplett andere Kontexte haben oder beziehungsweise andere Hintergrundgeschichten, andere Zeiten. Das ist schon echt krass und ich glaube, mittlerweile hat er Millionen Dias. So, der hat ja auch, glaube ich, da gibt es auch einen Film zugemacht, der ist auch eigentlich Filmemacher, Lee Schulman, der hat einen Film auch über Martin Parr gemacht oder mit Martin Parr. Das ist schon so das Berühmteste und das habe ich zum ersten Mal, dieses Anonymous Project war für mich das absolute Highlight 2018, 2019, ich weiß nicht, in Aal. Da hat er so ein ganzes kleines Haus bespielt und da waren die Bilder halt also überall in Schubladen, in der Garage von diesem Haus, überall tauchten plötzlich diese Bilder auf. Das war schon beeindruckend witzig. Also es war humorvoll und ich glaube, das ist was man über viel Vernacular Photography sagen kann, dass das auch eine ganz oft eine Form von Humor hat. Das ist aber, ich stelle mir dann immer die Frage, was finde ich denn daran eigentlich so witzig?
Oh ja, das ist eine spannende Frage. Ich musste auch gerade an diese Bücher denken, also weil dieses Sammeln unter eigenem Motto, gerade bei Vernacular Photography finde ich schon sehr präsent ist. Also dieses selber den Sinn da reinsehen oder den Spaß an dieser an den Aspekten von einem Muster. Also weil ja bei Hartje Kanz, ich habe gerade nochmal geguckt, gab es ja auch das Buch Frauen auf Bäumen.
Oh Gott, okay, ja.
Das waren auch Bildfunde eben privater Fotografie. Stichwort, so heißt das Zitat, aufgegabelt Fundstücke aus privaten Fotoalben. Und dieser Spaß, dieses Musters ist, finde ich, gerade bei Vernacular Photography hat das oft zu Büchern oder eben zu Betrachtungen geführt. Eric Kessels macht das ja auch.
Oh ja, Classic,
muss man, darf man auch nicht vergessen da. Also das hat schon, also der Reiz scheint so groß zu sein, dass es doch dann öfters unter verschiedenen Schlagwörtern, aber in der gleichen Überlegung, Methodik funktioniert. Ich habe ein Motto, ich sammle darunter und dann nehme ich mit diesem Humor, der das, der irgendwie da reinkommt oder repräsentiert wird aus deren Augen, aus unseren Augen eventuell auch, mache ich da ein Kompendium draus, aus Quellen, die ja ganz unterschiedlich sich erhalten haben oder eben fotografiert wurden. Meistens weiß man ja nicht, wer es fotografiert hat. Das kommt ja bei Vernocular auch noch häufig mit dazu.
Mhm.
Aber dieser Humor ist da schon sehr präsent, oder? Würdest du sagen, dass das...
Ja, das ist die Frage. Also meine Frage wäre eh gewesen, was ist eigentlich das All-In, das Interessante an diesem, an der Idee, ich gehe auf den Flohmarkt und sammle Bilder, die aus einer anderen Zeit, aus einem anderen Kontext, die nichts mit mir zu tun haben, die, wo nicht mal klar ist, welcher Motivation diese Bilder folgen, wo man immer nur rein interpretiert. Also eigentlich bringt man den kompletten Bildinhalt mit, ne? Wenn man über Vernacular Photography spricht. Und das, da bin ich mir nicht ganz sicher, was daran jetzt am Ende wirklich das Spannende ist. Ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass wir es beide irgendwie total interessant finden. Sonst würden wir gar nicht drüber reden. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum das unter Umständen humorvoll ist. Ich glaube, humorvoll ist es dann, wenn man diese Muster zur Schau stellt. So, und da, das finde ich auch lustig. Hab aber auch gleichzeitig, gebe ich offen zu, immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich plötzlich darüber schmunzel, wenn ich sehe, dass Menschen ähnliche Bilder produzieren. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also wenn jemand herausfindet, haha, vor, keine Ahnung, vor 60 Jahren haben ganz oft, oder zumindest vermeintlich ganz oft, weil es einem ja nur so gezeigt wird, Fotografinnen oder Fotografen, man weiß ja nicht mehr, wer es fotografiert hat, Frauen vor Autos fotografiert.
Mhm.
Das ist natürlich genau, wie du gerade eben sagtest, Frauen auf Bäumen, haha, ich habe auch sofort gelacht, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich gelacht habe aufgrund des Titels
ja.
oder aufgrund der Idee, dass ich mir einfach vorgestellt habe, dass Leute auf Bäumen sitzen. Und was ist daran eigentlich witzig?
Mhm.
Also da sind viele, viele Kleinigkeiten drin, bei denen ich denke, es ist total spannend und gleichzeitig, tja, was ist daran eigentlich spannend? Was findest du daran so wirklich spannend? Kannst du das in Worte fassen? Ich überlege gerade, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sich das überhaupt erklären lässt.
Was ist schon spannend? Es hat einen Reiz, den es ausübt, wo ich sagen würde, das beginnt schon damit, dass man etwas entdecken kann. Also schon die Konstitution, dass sich auf einem Flohmarkt oder wo auch immer sich die Leute bewegen, dass dieses sich durchwühlen durch Kisten oder sich was anschauen, womit man eigentlich ja keinerlei Berührungspunkte hat, im Sinne der Abgebildeten. Und dann kommt da für mich ein zweiter Faktor rein, sie sind einem, können einem nah sein, im Sinne von Sozialisierung, Szenen, die man mitfühlen kann, die man vielleicht selbst im Fotoalbum hat, aber die eben nicht einen selber betreffen. Und dann kommt da dieser Raum für Spekulation, kommt da rein, ne? Dass man dann auch sich ja immer fragen kann, auf wen geht denn jetzt eigentlich irgendwie das Bild zurück? Ist das, also sind jetzt die Frauen selbst in die Bäume gestiegen, hat das die Fotografin, der Fotograf gesagt, wenn wir es jetzt mal da aufgreifen. Wann wurde sich entschlossen, dann auf dem Auslöser zu drücken? Und interessant, dass so viele Leute eventuell die gleiche Idee hatten oder den gleichen Moment gefühlt haben, dort ein Foto zu machen, während man ja bei anderen Genres, Stichwort Hochzeitsfotografie oder Passbild, ja viel mehr weiß, okay, das wird verlangt oder da habe ich viel mehr Vorbilder. Und da würde ich sagen, finde ich es reizvoller, gerade diese Beobachtung, wo man sich im ersten Moment denkt, ach interessant, dass alle auf diese Idee gekommen sind, als diese Mugshots oder so. Das wäre die erste Assoziation, dieses, wie man sie findet, dass man sie dann auch haben kann, ist das andere vielleicht, dass man sie für ein kleines Geld bekommt. Und dass sie einem vertraut und zugleich fremd sind. Das wäre für mich ganz, ist für mich ganz zentral. Oder okay. Wie geht's dir? Also, worauf springst du denn an bei Vernocular? Also, was
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich springe ich auf Dinge an, wo ich, also auf sowas Szenenähnliches. Also ich würde wahrscheinlich nicht auf ein einfaches Porträt anspringen, außer es ist auf irgendeine schöne Art und Weise fotografiert, die ich irgendwie interessant finde oder die ich, keine Ahnung, aber ein einfaches Porträt wird man wahrscheinlich auch gar nicht so häufig finden. Wie jetzt zum Beispiel so Familienzusammenkünfte, Fotos am Strand, also Urlaubsbilder ist ja ganz oft vorhanden oder Zusammenkünfte, Feiern oder ähnliches findet sich natürlich häufiger, weil das die Anlässe waren, wo viel fotografiert wurde, wo dann die Familie zusammenkam und dann hat man auch ein Familienfoto gemacht. Und vielleicht finde ich es dann interessant, wenn Dinge in dem Bild zu sehen sind, die nicht ganz erwartbar sind. Also wenn nicht einfach alle schön aufgereiht irgendwo sitzen und in die Kamera gucken und haha, jetzt haben wir unser Gruppenfoto, sondern so wie das zum Beispiel bei dem Anonymous Project ist, wo du manchmal das Gefühl hast, was für ein schräges Bild irgendwie. Also aus welchem Grund wurde dieses Foto gemacht und aus welchem Grund wurde dieses Foto meinetwegen dann weggegeben und nicht vernichtet, sondern wieso gibt es das noch? Das könnte etwas sein, was mich anspringt. Der Humor, der daraus entsteht ja, glaube ich, nur durch das Produzieren von Serien durch externe Hand, gar nicht durch das Einzelbild. Also in dem Moment, wo etwas häufig sichtbar ist oder wenn man plötzlich Muster erkennt in unterschiedlichsten Bildern in so einem Konvolut, dann ja. Ich habe selber interessanterweise so ein Bild, aber ich weiß gar nicht, ist das, wenn man, das ist eine gute Frage, ist es noch Vernacular Photography für einen selber, wenn man eigene alte Familienbilder findet? Gilt das als Vernacular oder ist das einfach privat? Ist das erst Vernacular Photography, wenn ich das auf den Flohmarkt gebe oder wenn ich das einfach raushole?
Naja, dadurch, dass Vernacular der sogenannte Umbrella-Term ist, also einfach nur eine Überschrift für verschiedenste Arten, wäre auch das Vernacular. Ja, auch wenn man eine eigene familiäre, also dann könntest du sagen, es ist konkreter eine private Fotografie aus familiären Kontext, aber es ist auch Vernacular.
Ja, aber ich kann dann sagen, wer diese Menschen sind. Ich kann dann nicht mehr, also der Interpretationsspielraum ist deutlich geringer und deutlich kleiner. Bei Sachen, die ich zuordnen kann, wo ich weiß, hier, das ist mein Urgroßvater oder das ist dort und dort hat das stattgefunden. Dies ist eine alte Fotografie von, es gibt so zwei Bilder, die ich auch gedanklich schon immer mit mir rumtrage, die auch so Familienbilder sind. Das ist einmal, ich glaube, mein Urgroßvater mütterlicherseits. Wenn ich das recht im Kopf habe. Ja, ich muss das raussuchen.
Familie Hagmann irgendwo wird gut gepflegt hier.
Nee, ja, geht so. Ich glaube, es ist mein Urgroßvater mütterlicherseits. Der steht das irgendwo in den Bergen, das war ein Ausflug anscheinend, steht er und guckt in die Kamera. Und es ist irgendwie als Bild total gut. Also es ist total gut aufgenommen. Also die Struktur, die Größenverhältnisse, die Kadrierung, meinetwegen könnte man sagen, also das wirkt überhaupt nicht mehr nach so einem Schnappschuss, überhaupt nicht, sondern es sieht sehr, sehr ordentlich fotografiert aus. Und es gibt tatsächlich ein ganz altes Bild von meinem Vater, was ich auch schon lange mit mir rumtrage. Da bin ich aber nicht mehr sicher, ob ich das als Vernacular Photography, das ist einfach ein sehr, sehr persönliches Familienfoto, wo der war bei der Marine damals und man muss sich vorstellen, das war muss in den Anfang 60er Jahre gewesen sein, Ende 50er, Anfang 60er. Da war die deutsche Marine natürlich ein Joke. Also, ne, das war nach dem Krieg, stand da nur Marine drauf und die haben einfach alle, da war nichts mit, wir machen hier große Übungen und so, sondern wir wissen ja aus der Geschichte, nach dem Krieg waren die Deutschen, da war nichts mit Militär. So, und dementsprechend gibt es so ein Foto, wo er so chillig auf so einem Marineschiff irgendwo sitzt, einfach nur so rumhängt, so, und der lehnt sich so an und guckt so irgendwo hoch in die Kamera. Ich weiß, frag mich bis heute, wer dieses Bild überhaupt gemacht hat. Mhm. Aber mein Vater sieht da so unfassbar gut aus. Es ist echt krass. Du guckst, du denkst, Wahnsinn, ey, mein Vater war James Dean, überraschend. Also das klebt seit ewig an mir dran und das kenne ich, seit ich ein kleines Kind bin, kenne ich dieses Foto. Weil das schön irgendwo in einem Album oder an der Wand hing oder so. Und seit Ewigkeiten, selbst als mein Vater alt war und kurz bevor er gestorben ist, Gott habe ihn selig, egal wie er aussah, für mich sah mein Vater immer mein ganzes Leben lang aus wie auf diesem einen Bild.
Oh,
der war immer diese mit den blonden Haaren so zurück und auf diesem Marineschiff. Total Banane. Und da habe ich ganz oft, als das so anfing mit Vernacular, habe ich ganz oft dieses Bild im Kopf gehabt, was würde eigentlich jemand damit machen, wenn er dieses Bild irgendwo auf dem Flohmarkt finden würde. Wäre das für jemand anders auch interessant? Weil es auch nicht schlecht fotografiert war. Es war auch, das habe ich irgendwo. Vielleicht packe ich das irgendwo mit rein, das Bild selber.
Ja, es ist tatsächlich ja eine große Frage. Also wenn wir jetzt so die Aspekte durchgehen, inwieweit dann Vernacular fast schon eine Funktion verliert, weil es so breit ist, ne? Also ob man nicht wirklich glaubt, Geoffrey Batchen hat sich da dann auch für ausgesprochen, dass er irgendwann gesagt hat, eigentlich sollte man von Photography reden, anstatt von Vernacular Photography, weil es so, so breit ist und man wirklich die unterschiedlichsten Aspekte darunter fassen kann und eben auch Konstellation des Wissens oder auch der Verbundenheit. Und auf der anderen Seite benennt das ja dann schon Bilder, die eben, also die können einen durch Ästhetik überzeugen, wie du sagst, oder durch ihren Anspruch, ihre Attraktivität, dem man jetzt einer privaten Fotografie nicht zugestanden hätte im ersten Moment. Da würde man sich jetzt in einem zweiten Moment fragen, warum eigentlich nicht?
Mhm.
Also warum verwundert einen das, dass der Vater so gut aussieht auf einem Bild oder so gut eingefangen wurde. Und da kommt, glaube ich, oder dann kommt dieser spannende oder für mich spannende Aspekt hinein, warum Vernacular Photography, ja, ich würde sagen, dann doch nochmal ein guter Begriff ist oder das gut fasst, weil es eben in diesem zunächst dann alltäglichen ja liegt ja auch dieses Banale und im Banalen dann schnell dieses Übersehene und vom Übersehenen sind wir dann ja bei, was wird gesammelt, was, also auch dann ja Machtkonstellation von Institutionen, Museen, Kunst und Co. Mhm. Und wenn man dann sagt, zum Beispiel, man sammelt Vernacular Photography und mittlerweile gibt es ja wirklich, oder es gibt viele Museen, wo sich dieses unter diesem breiten Term, unter diesem breiten Begriff Bilder finden in der Sammlung und man dann aktiv auch aufruft und man diesen Anspruch, man sammelt Kunst im Sinne von entstanden als Kunstwerk, sich verabschiedet, dass man dann die Möglichkeit hat, den Blick zu weiten und viel mehr noch zu erfahren über, mit dem Medium Fotografie, über Gesellschaft, über Person. Und da finde ich, ist das eine gute Abgrenzung. Ich würde sagen, innerhalb das immer alles Vernacular zu nennen, finde ich anstrengend ein bisschen, aber zu diesen Überlegungen, was stellen wir aus und was stellen wir nebeneinander auch interessant, weil daran musste ich noch denken, Stichwort Arthur Walter, den du genannt hast, der hat ja auch, die haben ja früh auch dann Publikationen und Ausstellungen gemacht und da stehen ja meinetwegen die Bechers neben einem Porträts, die unter Vernacular fallen. Und dann haben wir ja aber einmal eine Reihung oder Grid oder wie auch immer, also eine Wiederholung und eine Vergleichbarkeit im Bildaufbau, die einmal ein künstlerisches Konzept verfolgt und auf der anderen Seite eine Wiederholung, die ja nicht auf einem künstlerischen Konzept basiert, sondern meinetwegen auf den Notwendigkeiten und Zwang eines Polizeifotos oder so. Und was dann aber diese in einer Ausstellung zum Beispiel ja den gleichen Raum und die gleiche Anordnung erfährt, dadurch, dass wieder sich nach, im Nachhinein entschieden wurde, das genauso zu zeigen. Und da überlege ich oft, okay, inwieweit öffnet das an neue Fragen und inwieweit verschiebt das aber auch, also oder macht Dinge gleich, die aber ja total unterschiedlich sind, und ist das wirklich zielführend? Das geht mir dann durch den Kopf, wo man, finde ich, Binocular Photography jetzt so nimmt und dann gleich, also in gleicher Präsentation, würde ich sagen, nimmt das dem etwas, wenn wir jetzt bei Originalen bleiben, wie einer Daguerreotypie oder so, dann kommt natürlich auch die Materialität ein oder einer Glasplatte oder einer, was weiß ich, Carte de Visite und heute einem geteilten Foto auf Substack oder so, dann sind wir ja wieder eher in dem ursprünglichen Kontext auch. Also wie macht man das eigentlich kontextsensibel?
Ja, ich hatte genau einen ähnlichen Gedanken auch gerade eben, dass mir zum Beispiel gar nicht so klar ist, du sagst gerade eben, um jetzt das nicht nochmal zu wiederholen, was du gesagt hast, so Polizeifotos. Ich weiß gar nicht, ob ich das als Vernacular Photography durchgehen lassen würde, weil im Grunde ist das Auftragsfotografie. Ne, die Leute, die die Fotos für die Polizei gemacht haben oder auch noch machen, sind ja im Zweifel entweder im journalistischen Kontext unterwegs oder angestellt von der Polizei. Das ist ja, also, was ist Odermatt, hieß er, ne? Der diese Polizei, großartige Bilder, also fast schon witzige Bilder. Guter Fotograf. Ja, stimmt. Da hat man wieder den Humor. Aber ich würde das niemals als Vernacular Photography sehen, weil es bildet zwar Alltag ab, aber das tun journalistische Arbeiten auch. Aber es kommt ja aus einer bestimmten Profession. Also ob nun angestellt bei der Polizei oder im journalistischen Auftrag, würde ich sagen, ist bei Polizeifotos ist so ein Bruch drin. Was ich gerade eben auch dachte, ist genau dieses Spannungsfeld zwischen, an welchem Punkt ist das denn überhaupt ausstellbar? So, du hast das, glaube ich, gerade eben ja ausgeführt, ne? Dadurch, dass man plötzlich da einen Kontext reinbaut durch Zusammenschieben von Bildern, die vorher nichts miteinander zu tun hatten. Was interessanterweise ist es ja eigentlich so, diese Bilder sind vorher komplett kontextlos, weil sie einfach existieren. Die existieren irgendwo und es gibt gar keinen, die haben keinen Grund, irgendwo zu existieren, die liegen in irgendeiner Kiste, meinetwegen, wir tun jetzt mal so, als reden wir nur von den Bildern, die man auf dem Flohmarkt findet. So ganz analoge Bilder, entweder als Dia oder Negativmaterial oder schon als Print oder Postkarte oder so. Und die liegen da und dann nimmt man das und macht da und sammelt so viel, dass man plötzlich daraus was Neues macht. Und eigentlich würde ich sagen, wäre das dann schon der Sprung zur künstlerischen Handlung. Also wenn KuratorInnen daraus eine Ausstellung machen, machen sie ja eigentlich, denken sie die künstlerische Arbeit ja fast mit. Weil wenn man künstlerische Arbeiten ausstellt, ist der Inhalt der Bilder oder der Arbeiten ja von der Künstlerin vorgegeben. Wenn man die Bilder aber einfach meinetwegen vom Flohmarkt holt, dann sind die leer in Anführungszeichen und werden ja erst durch die kuratorische Handlung gefüllt, indem man sie kontextualisiert. Oder ist mein Gedanke jetzt zu verrückt?
Nein, verrückt würde ich den überhaupt nicht nennen. Ich überlege gerade, okay, die erste Handlung ist ja dann die des Sammelns überhaupt, dann kommt natürlich ein kuratorischer Gedanke da hinein. Wenn man jetzt Kuratieren für Ausstellungen nimmt, folgt das darauf. Aber wenn wir jetzt das nehmen, wie du es sagst, dann ich würde jetzt nicht sagen, dass Sammeln eine künstlerische Handlung an sich ist. Oder das könnte man diskutieren.
Das könnte man diskutieren.
Okay. Aber wenn ich mich jetzt entscheide, also oder wenn die Entscheidung jetzt fallen würde, wir bleiben mal bei diesen Polizeifotos, wir produzieren die neu. Also uns geht es ums Motiv, ums piktoriale Ansicht und jetzt produzieren wir die aber neu. Und dann greife ich natürlich, dann bin ich ja schon in einer, und wir machen die größer und hängen sie dann so, wie meinetwegen Bernd und Hilda Becher ihre Arbeit gehangen haben oder so. Dann eigne ich mir ja einen künstlerischen Ausdruck mit an in der Entscheidung der Präsentation, auf jeden Fall. Da würde ich total mitgehen. Die Frage ist, passiert das oder ist es eben, oder passiert es nicht? Also wie stelle ich das aus? Weil ich würde sagen, dass es ausgestellt wird, ist ein, und dass das jetzt in den letzten über 20 Jahren sich immer weiter verbreitet hat, ist eine totale, ist ein Mehrwert.
Mhm.
Weil eben dadurch auch nochmal eben dieser Turn sichtbar ist, okay, wir gucken auch auf was anderes. Wir können, und vielleicht ist es die Krücke zum Kanon, wenn man so will, die Brücke zum Kanon, dass man sagt, okay, es hat jetzt einen Terminus und damit arbeiten wir jetzt und damit weichen wir dann in vorformulierten Spuren dann doch von dem ab, was dann der Baryt-Abzug eines Künstlers, einer Künstlerin ist, um es mit mir mal ganz grob.
Richtig klassisch, ja.
Oder? Und, und das dann als Möglichkeit zu formulieren und zu sagen, nee, das ist total spannend aus den und den Gründen oder genau diese Art von Sammlung. Das ist ja ein totaler Mehrwert. Dann kann man eben fragen, wie und ob der Mehrwert oder für wen welcher Mehrwert besteht. Weil auf der einen Seite, wenn ich jetzt als Historikerin argumentiere, dann sage ich, na, alleine wie das Foto produziert wurde, wo ich eben vielleicht Vorbilder und Muster finde, ob ich eine Erhaltungsreferenz habe, also wer hat es aufbewahrt. Darüber lerne ich schon unglaublich viel über die Zeit, über auch die Fotoindustrie, über das, wie man das Medium nutzt. Und auf der anderen Seite gibt es dann, ja, du hast sie ja auch genannt, viele künstlerische Arbeiten, die auf quasi das Rohmaterial zurückgreifen und darauf aufbauen und ja quasi diesen Respekt vor dem Original schon fast verleugnen müssen, um dann das eigene rauszubilden. Und da ist es dann eher das Arbeitsmaterial. Also diese Wertigkeit liegt dann in unterschiedlichen Aspekten, auf jeden Fall für die heutige Präsentation.
Mhm.
Wenn man so nehmen will, würde ich sagen. Und tatsächlich, also, und ja, und dann finde ich, kann man schon, wie du sagst, fragen, inwieweit der Begriff Sinn macht. Also genau, das MoMA hat es auch einmal ganz offiziell definiert auf seiner Website und die sagen wirklich, da gehört alles dazu. Also vom Ausweisfoto, von der Hochzeitsfotografie, von Tatorten, da sind wir wieder bei der Polizei, bis hin zu Satellitenbildern und Postkarten, gehört für die alles dazu.
Ja.
Ziemlich viel.
Mir ist gerade noch, genau, es gehört eigentlich alles dazu. Ich würde sagen, nee.
Ja.
Ich würde dem zum Teil widersprechen, weil in dem Moment, wo Bilder in einem Auftrag für etwas, also wenn ihnen ein ganz bestimmter Zweck schon vorher zugeschrieben wird, würde ich behaupten, würde ich das nicht mehr als Vernacular-Fotografie durchgehen lassen. Gleichzeitig wäre das natürlich, würde ich mir jetzt argumentativ ja fast schon widersprechen, weil jedes Bild einer Grundmotivation folgt.
Ich wollte gerade fragen.
Ne? Also das ist, ich weiß, wie kompliziert das ist, das überhaupt dann einzuordnen. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob wir es einordnen müssen. Vielleicht sind manche Sachen auch so, dass man kann sie nicht einfach einordnen und besprechen, sondern man erkennt sie, wenn man sie sieht. Vielleicht ist das auch so, das ist so ein bisschen erlernt. Vielleicht erkennen wir Vernacular Photography, wenn wir sie sehen. Ich weiß es nicht.
Wie geht's dir dann mit Arbeiten wie bei Nan Golden, die ja quasi sich dieser Bildsprache nutzen?
Ja, ja. Die Bilder selber würden wahrscheinlich, lösen wir sie mal vom Kontext und der Künstlerin. Also vor allen Dingen hier the Ballad of Sexual Dependency, also die Bilder, die dort vorhanden sind von ihr. Wenn man sie komplett von ihr lösen würde, das ist jetzt natürlich rein hypothetisch, und diese Bilder einfach in der Kiste auf dem Flohmarkt finden würde, wäre das sofort, also ich würde sofort anhand der Bilder sagen, das Vernacular Photography, aber das ist ja ein totaler Schatz, den man da gefunden hat. So, allein gesellschaftlich, inhaltlich, bildnerisch, weil sie ja, und das ist ja der Grund, warum sie damit so bekannt geworden ist, auch weil sie total nah dran war, weil sie das selber war. Ne? Also das ist ja auch so one in a million. Ne, es gibt ja viele, die so nah dran sind und ihre eigene Geschichte auch erzählen und das auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort machen, wie Nan Goldin das ja auch gemacht hat. Sie war ja quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort, auch was gesellschaftlich Themen angeht. Aber man muss das halt auch dann fotografieren können und das konnte sie oder kann sie. Mhm. Ne? Also sie war dann halt auch die Fotografin, die das irgendwie richtig gemacht hat. Und die richtige Sprache dafür gefunden hat. Also das, ich glaube, nur die wenigsten kommen auf die Idee, dann auch den künstlerischen Akt zu machen, sich nicht nur mit dem blauen Auge zu fotografieren, sondern es auch zu zeigen. Und zwar überall. Damals. Heute was anderes.
Ja, also ich finde das so spannend, weil es eben diese Überlappungen sind zwischen dem, was man dann allgemein unter Vernacular versteht und eben dem, was wir jetzt mit Nan Goldin als große Autorin ja fest im Kunstkanon verankert haben, dass es da diese Überlappungen gibt und man könnte sich, oder ich frage mich dann, inwieweit wir auch Arbeiten reizvoll, toll finden, nicht nur, weil wir merken, wie viel eigene Arbeit dahinter steckt und wie viel Überlegung und wie viel auch vielleicht Vorreiterrolle, sondern auch, warum nicht, und das steckt, glaube ich, in vielen, auch nicht nur Fotografie, sondern anderen Kunstrichtungen, dieser Reiz, dass es mit unserem privaten Blick korrespondiert oder dass es was Alltägliches hat, im Grausamen wie im Guten, im Extrem wie im Beiläufigen, dass diese Arbeiten daraus auch so eine Allgemeinwirkung bekommen. Also wenn ich Ja, also das ist so eine Frage, die ich mir stelle.
Ja, das ist interessant, weil es ja eventuell auch bedeutet, dass man wenn ich dich richtig verstanden habe, dass man auch erkennt, was professionell fotografiert ist und was nur so, dass es so eine bestimmte Ästhetik gibt, die sich erkennen lässt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, und zwar eher in dem, dass die Ästhetik nicht weit davon ist, was ich schaffe oder auch allgemein sehe. Also genau das, dass das so nah ist und dann ja doch wieder nicht. Das,
also yeah, aber
genau
warum?
Diese Differenzgespür, also yeah. Dieses Differenzspüren und Nähe spüren, das hat was sicherlich mit Ästhetik zu tun, mit dem Medium an sich selbst. Mhm. Denn die genutzten Kameras werden nicht so unterschiedlich sein, potenziell. Ja, also da würde ich sagen, oder vielleicht auch natürlich dann auch im Zweifelsfall die Materialität, weil man sagen könnte, okay, weil ich meine, das beeindruckt ja einen dann schon, zum Beispiel wie Wolfgang Tillmanns hängt und dass dann da der Nagel mit reinkommt in den Abzug oder so, oder auch nicht, aber dass man das sich quasi dann wiederum aus dem anderen Winkel raus, nicht aus dem alltäglichen allgemein gedacht, sondern aus dem künstlerischen wirklich proaktiv dahin bewegt und sagt, nein, ich möchte, dass es eine Alltäglichkeit bekommt. Mhm. Das finde ich wiederum, wenn man so wie Gegenschuss, sehr, sehr spannend und dass wir das auch dann total, ja, dass man das sieht und dass man das als Wert erkennt.
Ja, ja, okay, lassen wir so stehen, weil ich die ganze Zeit einen Gedanken habe, den ich ganz dringend loswerden möchte.
Ja,
ich glaube, los. was wir vielleicht alle an dieser Vernacular Photography mittlerweile so interessant finden, das ist eine wieder mal gewagte These.
Ich habe sie vermisst, ja.
Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ist auch, dass wir, wenn wir von Vernacular Photography sprechen, das wird sich vielleicht irgendwann ändern, aber aktuell ist es ja noch so, dass wir fast immer von Bildern reden, die wir, wenn wir sie besonders auf Flohmärkten finden, bei denen wir ja davon ausgehen, dass sie analog entstanden sind und dass das alles Menschen sind, die existiert haben oder existieren. So, die haben gelebt. Das heißt, es ist noch eine totale, man glaubt, dass das etwas ganz Urauthentisches ist, was man da in der Hand hat. Also es ist eventuell ist es auch das, was vielleicht mich auch so berührt, dass man, weil die Motivation nicht sofort klar ist und man so viel reininterpretieren kann, empfindet man das vielleicht als eine Form von, das Bild ist so offen und dadurch so authentisch. Ich kann da alles mitbringen, was ich als Betrachterin bringe, alles mit, was in dieses Bild reinpassen könnte. Und vielleicht ist das auch das, was den Reiz so ein bisschen ausmacht für alle, dass man immer weiß, diese Menschen haben existiert, dieses Bild ist eventuell entstanden und hatte keinen höheren Zweck, außer dieses, haha, wir machen ein Foto. Mhm. Vielleicht mehr ist es vielleicht manchmal auch nicht. Vielleicht überinterpretieren wir manche Sachen auch und sagen, komm, stell dich kurz hin, ich mache mal ein Foto und dann gehen wir weiter. So wie man heute mit seinem Telefon 2 Millionen Fotos macht, ohne drüber nachzudenken. Die interessantere Frage ist dann schlussendlich für mich, was ist in 30 Jahren? Also ist in 30 Jahren das, was auf den sozialen Plattformen in diesem Bildergeschwirr durch die Gegend fliegt, überhaupt noch interessant? Ist es so viel, dass sich überhaupt noch jemand hinsetzen kann, sagen kann, ah, guck mal, ich habe da so einen Schatz gefunden, das gucke ich mir jetzt an, oder nee, sorry, die ganze Welt hat, die sagen wir mal, die Menschheit hat sich gegenseitig mit Fotografien vollgemüllt. Können wir das überhaupt noch fassen? Wollen wir das überhaupt noch? Ist es vielleicht egal? Haben wir es damit abgeschafft, dass wir es Fotografie inflationär im Privaten benutzt haben? Oder wir noch nicht mal benutzt haben, einfach nur produziert haben? Boah, viele Fragen.
Ja, bevor ich nach dem Interesse fragen würde, würde ich danach fragen, wie ich überhaupt Interesse entwickeln kann. Also wo finde ich die noch und wer sammelt die wie? Wenn wir jetzt vom Flohmarkt weggehen, wie sammle ich oder wie komme ich überhaupt auf den Gedanken, dass das Badezimmer-Selfie, was irgendwie in jedem Handy, würde ich jetzt vermuten, irgendwann mal... Das Badezimmer-Selfie, ja, das dass du dich im Spiegel im Badezimmer fotografierst.
Habe ich noch nie.
Ah ja, it's a thing.
Fällt mir gerade ein. Ich glaube nicht mal so richtig, es gibt ja auch dieses Elevator-Selfie, ist ja auch eine große Nummer, ja. Wenn da ein Spiegel ist, habe ich auch noch nicht, aber vielleicht auch eher, weil es mir cringe, oh, das Wort ist, darf ich nicht benutzen, nein, wir sind zu alt für das Wort und das Wort ist auch schon alt. Es käme mir sehr komisch vor, mich selber einfach im Spiegel zu fotografieren. Ich weiß nicht, ich erkenne den Sinn darin nicht.
Ja, welches Muster hast du denn? Also genau, also kurz Gedanken zu Ende führen. Also ja, wie komme ich auf die Muster und wo finde ich sie und wo kann ich sie mir aneignen? Das wären ja dann für mich Ausgangsfragen, bevor ich mich fragen kann, ob ich das Interesse habe daran, muss ich die Möglichkeit haben, es entwickeln zu können. Und das wäre natürlich, also es ist eine Riesenfrage, wo finden wir die? Die werden ja dann nicht mehr, also gibt es dann, entwickelt sich ein digitaler Flohmarkt der Plattform, wo gestortes Bild, Konvolute freigegeben werden. Was machen wir, wenn mit den Archiven, die jetzt digital überall sich anhäufen, können wir die nochmal nutzen? Werden die uns freigegeben zur Nutzung? Können wir da was sehen und können wir dann darauf reagieren? Weil das wäre ja die Voraussetzung dafür. Und ansonsten sind wir ja relativ limitiert in dem, dass man es eben kontemporär betrachtet und schon mal irgendwie rauslöst, wie mit diesem Elevator-Selfie oder was hat sich vielleicht erhalten? Das Familienfoto im Sommerurlaub vor irgendeinem Gebäude historischer Art. Oder ich weiß nicht, welche Alltagsbilder dich begleiten, aber irgendwie sowas.
Relativ wenig tatsächlich.
Am Strand oder das Eis der Saison oder. Und das ist eine große Frage, wie wir das, welche Konversationsbilder, so werden sie ja auch gerne genannt im Social Media Kontext, wo wir die finden.
Ja, aber.
Abseits unserer Lebenszeit.
Wahrscheinlich gibt es bestimmte Motive, die immer gleich bleiben, ob man sie jetzt mal ebenso digital mit dem Telefon mittlerweile oder früher fotografiert, das ist sowas wie so Sonnenuntergänge am Meer, am Strand, so und sowas, ne? Habe ich auch. Habe ich wirklich.
Kein Elevator-Selfie, aber das Sonnenuntergang.
Ja, jedes Jahr das Gleiche, weil wir immer an Atlantik fahren. Und da geht immer so schön. Da geht die Sonne immer so schön direkt am Meer abends unter und das ist total schön. Und dann kommen auch alle an diesen Strand und dann ist dieser Strand voll und alle stehen da. Das ist ultra kitschig, aber auch mega schön. genau, sowas. Ich stelle mir halt tatsächlich die Frage, ich glaube, eigentlich fast anschließend an unsere allererste Episode, ne, an die Bilderflut, wie sollen wir dem Ganzen eigentlich Herr werden? Ne? Jetzt gerade redet man von Vernacular Photography und davon, dass man eventuell solche Sachen auf Flohmärkten findet. Mhm. Aber das wird ja definitiv irgendwann vorbei sein, zumindest mit den Bildern, die aktuell produziert werden. Davon wird ja das Wenigste materialisiert und dementsprechend schon vorkuratiert. Man muss ja auch davon ausgehen, dass die Bilder, die man findet, die sind ja schon ausgewählt. Irgendwer hat schon ausgewählt. Ah, guck mal, davon lassen wir einen Abzug meinetwegen machen. Das heißt, es gibt ja einen Haufen Bilder, der nie irgendwen gesehen hat. Und ich glaube, die Menge an Bildern, die aktuell irgendwo hochgeladen oder auf irgendwelchen Servern liegen oder auf irgendwelchen Telefonen gespeichert sind, die sind so über die Maßen viel, dass man eventuell verschwinden die auch einfach irgendwann. Also man selber stirbt irgendwann und du gibst ja nicht dein Archiv frei und sagst, okay, schmeiß das mal weg, sondern wenn das gelöscht wird, kann das keiner mehr finden. Das ist einfach weg. Das ist ein Datensatz, der dann weg ist.
Vielleicht werden wir ja auch einen Weg finden, wo ich das eben, mein digitales Erbe verwalte, weil es jetzt eben dazu kommt, dass ich auch vererbe im digitalen Sinne. Also die
alle meine digitalen Bilder vererbe ich.
Ja, die why not? Also die Klammer zwischen oder die Abwägung zwischen der Gesamtsumme der gemachten Bilder und dann der gesehenen, gesammelten oder auch kuratierten, verarbeiteten Bilder, klar, die ist riesig. Ich bin jetzt mal so frei und sage, die interessiert mich gar nicht so sehr, inwieweit das in Relation steht, sondern mich interessiert die Möglichkeit, wie wir da rankommen und wie kommende Generationen auch von KünstlerInnen und Co. sich diesem Austauschmöglichkeiten stellen, genau in diesem Bereich, der nicht intendiert, per se öffentlich zu sein. Mhm. Und das finde ich spannend und da wird sicherlich Wege geben, spekuliere ich jetzt einfach, weil der Reiz sich nicht ändert. Also ob das jetzt digital aufgenommen wurde oder nicht, ich würde sagen, der Reiz dieses vermeintlich privaten Momentes, vermeintlich nicht für mich gedachten Momentes etc. oder auch dieser Reiz des Selbsterkennenkönnens von etwas, der wird bleiben, weil das so ein, ja, und deswegen würde ich sagen, mit dem Reiz, der bleibt, werden sich Wege finden, wie wir den weiter befriedigen können, diesen Reiz.
Dein Wort in jemandes Gottes Ohr.
Ja, warum soll es dafür keine Wege geben? Warum sollten wir proaktiv darauf verzichten? Die Menschheit erfindet so vieles, da wird es dann auch entweder, also sicherlich rechtlich und auch technisch Möglichkeiten geben, wie man eventuell, I don't know, ich bin kein Techniker, Technikerin, aber eventuell darauf zugreift, weil ja, da würde ich kurz den Turn legen zu dem, was ja auch einfach abseits dessen, dass man es auseinandernimmt, fotohistorisch, Materialität, Bildsprache, Muster etc., pp., Vorbilder, Zeitenbilder, Gesellschaftsbilder, ist ja einfach auch, empfinde ich, wenn ich so ein privates Foto sehe aus einer anderen Zeit, empfinde ich eine ganz große Freiheit, weil ich im Zweifelsfall auch sagen kann, gut, ich weiß nichts, dann darf ich alles reininterpretieren. Mhm. Dann ist einfach, sind die Tür und Tor offen und dann ist das eher etwas wie so ein imaginäres Titelbild für einen Film.
Ja, okay.
Also für was total Fiktionales, was ich mir da ausdenke und da arbeitet die Literatur mit, da kann man aber auch bei der eigenen, wie du sagst, das Spekulative hängt da ja auch stark mit drin und das macht doch Spaß, das ist doch auch was Spielerisches.
Ja, ist es. Nur eine Frage an dich.
Ja.
Natürlich wieder rein hypothetisch. Stell dir vor, jemand, also 30 random Menschen, irgendwie per Zufallsgenerator ausgewählt, gewähren dir plötzlich Zugriff auf alle produzierten digitalen Bilder von ihnen. Was würdest du sagen? Glaubst du, dass das interessant ist? Würdest du schon sagen, oh wow, das ist ein Blick woanders rein? Oder erstmal antworten. Stellst du dir vor? Jetzt einfach mal Fantasie, was dann passiert. Jetzt gerade aktuell.
Ja, habe ich erstmal frage ich mich erstmal, ob ich darauf zugreifen darf, aber wenn das dann eben
ja, wenn
so
sie
ist,
das zu, wenn das sie darf, sagen würden, ja, genau. Okay, das darf man, meinetwegen, oder landet irgendwo auf einer öffentlichen Plattform. Mhm.
Dann will ich das erstmal sehen. Mhm. Und dann mache ich mir dazu Gedanken, ob ich es spannend finde und warum. Oder auch nicht und warum, ja.
Ja, okay.
Aber erstmal sehen.
Ja, aber meine kleine Theorie ist natürlich, dass wir deshalb auch Vernacular Photography so interessant finden, weil sie ganz oft einen zeitlich so großen Abstand hat zu unserem Jetzt, zu unserer Gegenwart, und es damit auch immer ein Blick in die Vergangenheit ist, in vergangene Moden, in alles, was damals passiert ist, und im Zweifel leben diese Menschen nicht mal mehr, die man da sieht. Und ich glaube, es wäre aktuell nicht so interessant, wenn ich jetzt gegenwärtige Vernacular Photography mir über den Weg laufen würde. Das ist aber nur da gehe ich jetzt erstmal nur von mir aus, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich es interessant finden würde, weil es zu nah an meiner eigenen Gegenwart ist. Mhm.
Ja, da sprichst du natürlich mit einer Historikerin, die auch
ja.
normalerweise den historischen Abstand liebt und sucht. Ja, ich würde sagen, eben dieser historische Abstand kann dazu führen, dass man sich frei fühlt zu spekulieren, dass man aber auch vielleicht sehr beiläufig Faktisches erfährt eben, dadurch, dass diese Objekte da sind. Ich muss jetzt gerade noch mal kurz, ich hatte es dir schon mal erzählt, ich erwähne es an der Stelle, weil es so gut passt. Wir hatten ja, ich lehre ja an der Universität der Künste in Berlin, und wir hatten dieses Semester das Thema extreme Bilder. Mhm. Und einer der Studierenden hat dann zum Abschluss, also sie sollten das Seminar, das thematisiert, wie wir darauf reagieren oder damit arbeiten können, was eigentlich der Wert dieses Extrem ist. Und ein Student hat dann die für sich erarbeitet, dass es ihm bei Extrem um Hyperintimität geht. Und diese Hyperintimität, das Intime, war für ihn, wurde stellvertretend als Bildkonvolut für ihn hat dahergehalten, und zwar seine digitalen Bilder, alle seine digitalen Daten.
Das hast du mir letztens schon mal irgendwo erzählt.
Und dann
im Kontext,
und dann hat er wirklich seinen Rechner aufgemacht, hat bei der Abschlusspräsentation hat gesagt, ich habe hier alles, meine Selfies der letzten 20 Jahre, meine Passwörter von allen, mein Browserverlauf und Co. Hier ist mein Handy, ist alles entsperrt. Ich gehe jetzt 15 Minuten aus dem Raum. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und das war eine interessante Erfahrung. Wir haben uns danach eben ausgetauscht im Kurs darüber, was das mit allen gemacht hat. Und viele haben tatsächlich auch stark darauf reagiert, körperlich auch gesagt, also wenn mein Handy mal weg ist, dann ist das fast wie, als ob ein Teil meines Körpers fehlt. Und dass das Digitale jetzt auch ein Teil des Körpers ist und dass das dann zu diesen Reaktionen führt und man das als extrem empfindet, ist in der heutigen Gesellschaft, würde ich jetzt anhand dieses kleinen Beispiels sagen, unglaublich real. Und da sind dann, also ja, da sind dann die anderen mit dieser Ansage, ihr dürft jetzt, an die Geräte gegangen und haben sich angeschaut.
Haben sie? Wirklich?
Ja, haben sie. Und haben dann aber auch gesagt, meinetwegen, ach, die Selfies sind doch alle gut von dir. Da hast du uns jetzt ja nichts, in Anführungsstrichen,
witzig,
ja, da ist jetzt
das
nichts
nicht
Entblößendes
angeguckt
oder so. Ja, und es haben sich auch nicht alle angeguckt.
Und das ist, glaube ich, ein totaler Punkt. Wenn wir von Vernacular Photography sprechen, ich glaube, sie ist auch dann so vernacular, und deshalb auch da der Punkt mit, ich bin mir nicht sicher, bei eigenen Familienbildern, wenn wir die Menschen, wenn wir keinen Bezug dazu haben. Da steht jemand und macht seinen Rechner auf und sagt, ihr dürft jetzt in mein digitales Leben reingucken. Da würde ich sagen, nee, da ich dich kenne und da du ja hier vor Ort bist, auf gar keinen Fall. Also wenn du zu jemandem keinen Bezug hast, dann ist das, kann das der Person im Grunde egal sein. Ne? Das ist wie, keine Ahnung, laufen nackt über den Strand, wo du niemanden kennst, who cares, du gehst wieder und das spielt keine Rolle. Aber wenn du alle aus irgendwelchen Kontexten kennst, ist das, glaube ich, eine komplett andere Situation, diese privaten Bilder zu zeigen. Also ich wollte gerade sagen, wenn ich mal sterbe, ja, ich werde auch gerade ziemlich sicher sterben irgendwann, und alle meine privaten Bilder würden irgendwo öffentlich, wäre es mir eigentlich auch egal. Weil, weißt du, who cares? Das könnt ihr gerne machen, ist öffentlich, weil ich vererbe das vielleicht nicht, sondern ich vererbe es der Menschheit, was auch immer sie damit tut oder ob sie es braucht oder löscht, ich weiß es nicht. Weil eigentlich ist es auch echt egal dann, was, also was soll jetzt schon passieren? Und gleichzeitig ist es vielleicht genau der Punkt, der uns an Vernacular Photography, an diesen privaten Momenten, wo wir keinen Bezug zu haben, wo wir niemanden kennen, wo diese Menschen komplett unbeschriebene Blätter sind. Das ist eigentlich alles, das sind eigentlich weiße Fotografien, auf denen nur etwas zu sehen ist, was ich selber füllen kann. Vielleicht ist es auch deshalb so interessant, weil das den Zugang irgendwie geben zu und sagen, hier ist übrigens meine privaten Sachen, kannst du dir angucken? Nee, würde ich mir nicht angucken. Wenn ich das kenne, wenn ich da gesessen hätte, hätte ich gesagt, nee, ich gehe mal auch so lange raus. Also ich möchte nicht dein persönliches Leben wissen, sondern mich interessiert das vielleicht von anderen, die ich nicht kenne. Weil ich dann weiß, ich tue ihnen damit gar nichts Schlimmes und sie müssen sich nicht vor mir verantworten für das, was dort drin ist, weil ich sie nicht treffe, sondern ich kann da reingucken und sagen, oh, verrückt. So ein gutes Beispiel ist übrigens, ist mir gerade eben, als du das erzählt hast, schon, kennst du den Film One Hour Photo? Mit, wie heißt der Schauspieler? Oh, lustiger Typ. Nein, super Film. Oh Gott. Hat auch hier in diesem
Peter. One-Hour-Foto.
One-Hour-Foto hat diesen, hat den älteren Peter Pan gespielt in dem Peter Pan-Film in Hook.
Robin Williams.
Robin Williams spielt in diesem Film, ist ein super Film, spielt in dem Film jemanden, der in einem Labor arbeitet im Supermarkt. Und immer wieder die Filme von einer bestimmten Familie bekommt und die entwickelt und glaubt, irgendwann anhand dieser Bilder zu erkennen, glaube ich, ich hoffe, ich krieg's wieder zusammen, warum muss ich mal wieder gucken, dass die Frau, glaube ich, fremd geht oder der Mann oder dass da irgendwas im Gange ist und irgendwann bricht der sogar bei denen ein aufgrund dessen. Und das ist natürlich ein total krasser Moment. Ne, dass der kennt die Leute nicht, aber er weiß, wer es ist. Sie geben bei ihm ihre Filme ab und der baut sich die komplette Welt von denen zusammen. Und das ist ja eigentlich genau das. Die Leute, die früher ihre Filme abgegeben haben, haben ihre privaten, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, irgendwer hat das alles mal gesehen.
Ja, absolut. Auch wenn man das nicht glaubt. Jemand hat ja auch die Bilder durchgestrichen, die dann nicht entwickelt wurden, weil die zu fehlerhaft waren. Also die Bewertung, was ein Fehler ist und wie weit er gehen darf, wurde ja auch getroffen von Personen zu einer zeitweise. Ja, absolut. Ja, crazy Film. Okay, also das wäre dann die Horrorvorstellung von einer vermeintlichen gefühlten Nähe durch private Fotografie in Extrem.
Und eben dieses sich zusammenreimen, was da nur anhand dieser Bilder, also eigentlich einer der wenigen, wollten wir eigentlich auch mal drüber sprechen, ne? Können wir dann auch nochmal explizit machen, eine Episode über Fotografie in Filmen oder Fotografie in Dokumentation oder Fotografie im Film allgemein.
Ja, absolut. Also die narrative Kraft dessen, Film und Bild auf jeden Fall noch in einer Folge. Okay, also dann hätten wir jetzt den Bogen gesponnen von, von dem vermeintlichen Sonnenuntergangsbild bis hin zur Horrorvorstellung
des
stalkenden Drogeriemitarbeiters.
Ja, also und an alle, die zuhören, ihr werdet meine privaten Bilder erst sehen, wenn ich tot bin. Nee, das stimmt nicht. Ich glaube, wir haben da nämlich letztens drüber gesprochen und da habe ich gesagt und ich würde es auch jetzt sagen, ich hatte überhaupt kein Problem damit, einfach meinen Rechner da irgendwo hinzustellen und sagen, ja, guckt euch an. Also ihr könnt auch meine Browserverläufe euch an. So what? Also ich habe ja nichts, was soll denn passieren? Also bis auf Bankdaten würde ich sagen, hier kannst du auch meine E-Mails lesen, steht nichts Schlimmes drin.
Ja, das ist eine große Frage. Ich glaube, ich spekuliere, die Mehrheit der HörerInnen, sonst bitte Feedback an uns oder auch generell, würden das nicht so ohne Emotionen abgeben, freigeben. Also ich würde schon was spüren, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber was auf jeden Fall ja bei deiner Argumentation drinsteckt, ist, dass das von deiner Betrachtungsperspektive aus dann, also die Bewertung der zulässigen oder der attraktiven, sagen wir mal attraktiven Vernacular Photography wäre jetzt, dass du keine persönlichen Bezüge hast und damit auch dieses Spiel zwischen Distanz und Nähe sich stärker ausbreiten kann, als dass du sie kennst.
Das hast du gut formuliert. Es gibt natürlich noch was dazwischen. Merci. Ja, sehr gut formuliert. Also besser hätte ich das auch nicht formulieren können. Oder kann ich auch nicht. Aber da, es gibt natürlich noch was dazwischen. Es gibt ja vielleicht auch sowas wie Vernacular Photography mit Menschen, sagen wir mal, mit Prominenten, egal, also Menschen der Zeitgeschichte. die man zwar nicht kennt, aber die man kennt. Vielleicht, das ist, glaube ich, so ein Zwischending.
Beispiel.
Ne?
Beispiel. Kennt man den man nicht kennt?
Also, ja, kennen ist eben so eine Sache. Sagen wir mal, irgendein König von, mal sagen wir mal, britisches Königshaus. So. Und dann findest die du eine Truhe mit Vernacular Photography. Die kennt man, aber du kennst sie natürlich nicht persönlich. Du weißt, wer das ist, aber du hast keinen Bezug zu ihnen. Du weißt nicht, wenn die Tür zugeht, wie die sich unterhalten oder worüber sie nachdenken oder, also, ne, eben wie bei dem Studierenden von dir, den kennt ihr ja irgendwie auch privat, also ihr sprecht mit untereinander privat, aber ich habe mit noch niemandem im Königshaus jemals gesprochen, im englischen Königshaus, auf jeden Fall nicht wissentlich. Und aber wenn von denen eine Kiste Vernacular, also wenn von denen eine Kiste privater Fotografien plötzlich auf irgendeinem Trödelmarkt zu finden wäre, das wäre, ist halt die Frage, bin ich denn, ist man dann in so einer, wie so ein Klatschreporter? Oder ist man eher so, oh wow, krass, interessant, das halte ich mal besser unter Verschluss.
Ja, aber was ist dann für dich daran interessant?
Das ist eben die Frage, ist es für mich interessant? Und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wahrscheinlich wäre es nicht interessant, weil eben die Öffentlichkeit zu groß wäre. Ja gut, dann habe ich jetzt halt hier Bilder vom Königshaus. Ich weiß nicht. Also wenn ich die nicht kennen würde, also wenn ich gar nicht wüsste, wer es ist, vielleicht ist für mich Vernacular Photography deshalb so interessant, weil ich es erst dann schön finde, wenn ich niemanden darauf identifizieren kann.
Okay, gut. Ja, ich würde sagen, Vernacular Photography ist für mich interessant, wenn ich in die Differenzen gehen kann und Überschneidung. Und daher eben wäre es vielleicht potenziell interessant, diese Kiste des Königshauses sich anzuschauen, um zu gucken, ob man etwas anderes sehen kann. Was dahinter natürlich steckt als naives Versprechen, ist immer, dass man etwas mehr erfährt, was andere Kanäle, Aufzeichnungsmedien etc. nicht geleistet haben und dass sich dieses mehr positiv auf ein Verständnis auswirkt. Ob das so ist, who knows.
Ja. Ich habe mir gerade vorgestellt, die junge Queen im Baum.
ja,
oder vorm Auto.
Ja, im Baum, ja.
Im Baum, die Queen im Baum.
Vorm Auto gibt es bestimmt. Ja. Oder am
Auto. Davon
gibt es
bestimmt, aber im Baum wahrscheinlich nicht. Also ein ganzes Buch, die Queen im Baum.
Ja. Du könntest es jetzt mit, nein, da gehen wir jetzt nicht den Weg.
Nee, so also, weiter machen wir nicht. Hast du noch jemanden für unsere kleine Einkaufsliste?
Jetzt angelehnt an das Thema breche ich ein bisschen aus unserer Einkaufsliste raus, weil ich tatsächlich, ich muss es erwähnen, weil es so schön ist. Und, und zwar einmal das Buch In Liebe von Shiftbooks hier aus Berlin, die tatsächlich Flohmarktfunde, also die Helena Menikoff sammelt seit langem. Seit Jahren, ich glaube seit 2016 oder ungefähr, ich hoffe, sonst korrigiere mich bitte, Helena, liebe Grüße, sammelt sie auf Flohmärkten genau diese Fotos, die Vernacular Photographies und hat da Autoren und Autorinnen den Freifahrtschein gegeben, spekulativ einen Liebesbrief zu einer Fotografie zu schreiben. Und das ist ein sehr schönes Projekt geworden, ist jetzt schon die zweite Auflage und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn man Interesse hat an diesem kreativen Schreiben zur Fotografie. Oder spekulativen Schreiben.
Gut. Ja, also auch Instagram-Kanal ist, glaube ich, Lost and Found oder so heißt er.
Ja, das kann ich empfehlen. Und du?
Ich habe tatsächlich einfach ein konkretes Bild, gar nicht also ans Thema auch wenn es aus einer komplett anderen Zeit kommt, also wirklich lange her ist, über 100 Jahre, knapp 100 Jahre alt, ein bisschen mehr, und zwar von Charlotte Rudolph. Charlotte Rudolph war eine deutsche Fotografin, Assistentin von, ich glaube, sie war Assistentin von Hugo Erfurt. Und die hat ziemlich viel Tanz fotografiert. Und mir ist das ich habe mich in letzter Zeit wieder mit sehr viel der Tanzfotografie beschäftigt, weil ich meine eigene Masterarbeit mir angeguckt habe, was leider damit zu tun hat. Und das kann man dann auch sagen, dass die Tänzerin, mit der ich gearbeitet habe, gerade kurz vor Weihnachten gestorben ist. Und ich weiß noch nicht, warum. Also ich habe nur mitgekriegt, dass sie gestorben ist. Und sie war noch ganz jung, ne? Als ich mit ihr die Arbeit gemacht habe, da war sie noch Studierende an der Folkwang als Tänzerin. Habe ich dann meine Masterarbeit wieder mir angeguckt und auch die Bilder angeguckt und bin dann wieder auf meine damalige Recherche auch gestoßen und auch wieder auf Charlotte Rudolph, von der ich auch Bücher habe. Und die hat so ein, zwei Bilder, ich glaube von Gret Paluca, einer deutschen Tänzerin. Und davon würde ich gern eins auf diese Liste setzen, weil es damals inspirierend war für mich. Die Arbeit von Charlotte Rudolph. Ja, das packe ich da drauf.
Sehr schön. Dann haben wir also einen kleinen Zuwachs zu unserer.
Ja, haben wir ja. Zwei Zuwächse. ein Buch und ein Bild.
Gut.
Dann machen wir beim nächsten Mal entweder mit den Fotografie und Film weiter oder mit den.
Dann müssen wir vorhin eine Watchparty machen.
Ja, auf jeden Fall, da müssen wir ziemlich viel gucken. Oder eben mit, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Vielleicht stellen wir das einfach zur Diskussion, welche Bilder und welche Arbeiten einen so beeinflusst haben.
Oh ja, gerne her mit Statements, Empfehlungen, was einen nicht mehr losgelassen hat, was einen irgendwie begleitet.
Genau, so machen wir das. Und ansonsten, wir haben überzogen 10 Minuten.
Ui. Ja, dann aber jetzt tschüss.
Entschuldigung für alle, die zuhören und aber danke, dass ihr durchgehalten habt.
Ja.
Miriam.
Wir hören uns.
Ciao, mach's gut.
Ciao, ciao.